Physik. Ein Großteil der Nicht-Physik-Studenten denkt da wohl eher an die schiefe Ebene, an Flaschenzüge oder an den Vergleich zweier Uhren, von der dann eine, oh Wunder, schneller läuft. Aber was man sich als Laie unter der Präzisionsspektroskopie oder gar dem optischen Frequenzkamm vorstellen soll, keine Ahnung. Diese Begriffe fallen in den Bereich der Optik und tauchen in den letzten Tagen öfters auf. Aus einem einfachen Grund. Der Münchner Professor Theodor Hensch erhielt zusammen mit zwei amerikanischen Wissenschaftlern den Physiknobelpreis 2005. Er wird damit für seine Forschung im Bereich der Frequenzkammtechnik ausgezeichnet. Und da wir von Audiomax diese komplexen Themen nicht erklären konnten, haben wir uns jemanden geholt, der es weiß. Im Studio begrüße ich nun Herrn Professor Thomas Walter, Physikprofessor am Institut für angewandte Physik der TU. Hallo.
Ja, hallo.
Herr Professor Walter, gleich die wichtigste Frage. Professor Hensch hat den Physiknobelpreis für seine Entwicklung der optischen Frequenzkammtechnik aus dem Bereich der Präzisionsspektroskopie erhalten. Können Sie uns kurz übersetzen, was diese Begriffe bedeuten?
Ja, vielleicht zunächst mal zur Präzisionsspektroskopie. Es ist so, dass jedes Element, das wir erkennen, jedes chemische Element, absorbiert, das heißt verschluckt, Energie oder Licht bestimmter Frequenz, bestimmter Farbe. Und das ist zunächst mal die Spektroskopie. Und wenn man das eben mit sehr, sehr hoher Präzision durchführt, also diese Energie, die dieses Atom eben verschluckt, besonders genau bestimmen kann, dann spricht man von Präzisionsspektroskopie.
Und was macht dann die Frequenzkammtechnik in dem Zusammenhang?
Ja, es ist so, dass eine wichtige Zutat, die wir Forscher sozusagen seit den 60er Jahren haben, ist der Laser, mit dem wir sehr genau Frequenzen erzeugen können. Das Licht, das ein Laser aussendet, hat eine ganz bestimmte Farbe, eine ganz, ganz bestimmte Frequenz. Es ist aber jetzt sehr schwierig, diese Frequenz tatsächlich ganz genau zu bestimmen. Also wirklich zu sagen, das sind so und so viele Schwingungen in der Sekunde, weil eben die Frequenz sehr, sehr hoch ist. Und die Frequenzkammtechnik ist im Prinzip eine Methode, um eben die absolute Frequenz, die Zahl der Schwingungen, die das Licht, die elektromagnetische Welle durchführt, genau zu messen. Und im Prinzip heißt es Frequenzkammtechnik, weil man im Prinzip einen normierten Frequenzkamm erzeugt. Mhm. Also das sieht aus wie ein dieser Laserstrahl, wenn man die Phasen, die Farben des Laserstrahls anschaut, dann hat er eben genau wie ein Kamm diese Zacken in ganz bestimmten Frequenzabständen. Und im Wesentlichen läuft die Messtechnik darauf hinaus, dass man die unbekannte Frequenz, das unbekannte Licht mit diesem Frequenzkamm vergleicht. Mhm. Und das geht dann eben mit einer sehr, sehr hohen Präzision, dank der Arbeiten von Herrn Hensch.
Der Nobelpreis wird für bahnbrechende Ergebnisse in der Forschung vergeben, aber was ist denn jetzt der praktische Nutzen von solch einer Erfindung? Also es war die Rede von Atomuhren oder einer Art Präzisions-GPS, also was kann man jetzt mit dieser Erfindung im praktischen anfangen?
Ja, wie schon gesagt, die Frequenzkammtechnik dient dazu, eine unbekannte Wellenlänge mit sehr, sehr hoher Präzision zu bestimmen. Wellenlänge, man kann dazu auch sagen Frequenz, das ist im Prinzip das Gleiche. Und diese Frequenz lässt sich eben sehr gut bestimmen. Und wiederum ist es so, dass im Prinzip Frequenz nichts anderes ist wie eine sehr genaue Zeitmessung. Mhm. Wenn ich jetzt also eine Frequenz, eine Uhr, wenn Sie so wollen, ein Atom stellt in gewisser Weise eine Uhr dar. Und wenn ich diese Frequenz, die das Atom sozusagen aussendet, das Licht dieser bestimmten Frequenz genau messen kann, dann kann ich das Atom dazu benutzen, eine Uhr zu bauen. Mhm. Warum ist jetzt die Uhr so wichtig für das GPS? Im Wesentlichen läuft das GPS, oder das GPS-System basiert darauf, dass man im Prinzip Satelliten hat, die alle eine gewisse Zeitinformation aussenden. Und diese Zeitinformation braucht eine gewisse Zeit bis zum GPS-Empfänger. Und durch den Vergleich dieser Zeiten kann der GPS-Empfänger ausrechnen, in welcher Entfernung er von den einzelnen Satelliten ist. Und damit kann er die Position bestimmen. Das setzt aber voraus, dass natürlich die Uhren dieser Satelliten alle genau gleich funktionieren. Und die Frequenzkammtechnik ermöglicht es eben, besonders genaue Uhren zu bauen. Das ist dieser praktische Nutzen im Hinblick auf die Präzisions-GPS-Systeme.
Ich denke, umso präziser die Frequenzen, umso präziser im Endeffekt auch die Ergebnisse.
Ganz genau. Und je genauer eben diese Uhren laufen und je gleicher die drei Uhren sind, die jetzt auf den drei GPS-Satelliten sind, desto genauer kann es funktionieren. Was ist jetzt die Frage mit der größeren Kommunikation, mit der Faserwellenlängenaufsicht hat, ist, wir benutzen Lichtleiterfasern, um Signale zu transportieren, und da stößt man irgendwann an die Grenzen der Übertragbarkeit dieser Informationen, einfach weil es im Wesentlichen daraus besteht, Information wird übertragen, indem man einen Lichtstrahl schnell ein- und ausschaltet. Mhm. Das trägt die Information. Wenn ich das, kann ich aber nur mit einer bestimmten Geschwindigkeit machen. Um jetzt die Übertragungsrate zu erhöhen, sende ich einfach Licht bei verschiedenen Wellenlängen, bei verschiedenen Frequenzen durch die Faser.
Okay.
Und das bedeutet aber natürlich, dass einerseits die Empfänger sehr genau wissen müssen, welche Frequenzen sie jetzt da durchschicken. Andererseits natürlich auch derjenige, der nachher das Signal empfängt, natürlich die Frequenzen auch entsprechend analysieren können muss. Mhm. Und da hilft eben wiederum die Frequenzkammtechnik, um einerseits stabile Laser zu bauen, die es ermöglichen, eben diese Frequenzen alle ganz separat und ganz, ganz genormt zu senden und andererseits eben auf der Seite des Empfangs.
Das klingt ja richtig gut, was er da entwickelt hat. Sie kennen Herrn Professor Hensch persönlich, daher die Frage, welchen Werdegang hat denn der neueste deutsche Nobelpreisträger hinter sich?
Ja, er hat im Grunde genommen einen Lebenslauf wie viele Forscher. Er hat studiert in Heidelberg, hat dort auch promoviert und ist dann 1970 in die USA gegangen, an die Stanford-Universität. Mhm. Zunächst mal als Postdoc, das nennt man sozusagen, das ist das Stadium unmittelbar nach der Promotion, und ist dort dann relativ schnell zu einem Professor, erst Assistant Professor, dann Associate Professor und Vollprofessor geworden und hat sich dann 86 entschlossen, wieder nach Deutschland zurückzukehren ans Max-Planck-Institut für Quantenoptik und gleichzeitig eben als Professor an die Uni München.
Hm. Können Sie uns kurz persönlich über ihn was sagen? Was ist er für ein Mensch?
Ja, er ist ein sehr begeisterungsfähiger Mensch. Er sprüht einen enormen Wissensdrang aus, eine Neugier und in gewisser Weise auch einen großen Spieltrieb. Also ich glaube, das muss man auch haben, weil im Grunde genommen ist die Physik oder die Art, wie wir uns mit der Natur auseinandersetzen, im Grunde genommen so wie jemand, der in einem Spiel mitspielt, die Regeln aber noch nicht genau kennt und einfach jetzt versuchen muss, durch geschicktes Taktieren die Regeln sozusagen rauszufinden. Und dieser Spieltrieb, den hat sich Herr Hensch mit Sicherheit sehr erhalten und ist eben entsprechend begeisterungsfähig und kann auch diese Begeisterung an seine Mitarbeiter übertragen.
Ja, da hat er doch sehr gut gespielt mit einem guten Ergebnis. Welche Bedeutung hat eigentlich allgemein gesprochen ein Nobelpreis für einen Wissenschaftler?
Das ist einfach der größte Ritterschlag, den ein Wissenschaftler haben kann. Das ist im Wesentlichen Olympiasieger, Weltmeister, Weihnachten und Ostern, alles an einem Tag und dann vielleicht noch kombiniert mit einem schönen Lottogewinn. Und das liegt einfach daran, Sie müssen sich überlegen, es gibt Nobelpreise insgesamt 6 Disziplinen pro Jahr und maximal 3 Forscher können ihn in je als einer Disziplin bekommen. Es gibt also schon von vornherein nicht so viele Nobelpreisträger. Und insofern ist das das absolut Höchste, was einem Wissenschaftler passieren kann.
Ja, Sie haben meines Wissens noch keinen Nobelpreis bekommen, aber vielleicht kommt das ja auch nochmal. Blicken wir doch abschließend mal auf Ihre Arbeit und auf die Arbeit hier an der TU. Auf welchen Gebieten der Quantenoptik wird in Darmstadt geforscht?
Also die Quantenoptik in Darmstadt ist in den letzten Jahren sehr stark verstärkt worden. Wir haben 3 Neuberufungen in den letzten 3 Jahren auf diesem Gebiet getätigt, sodass wir jetzt eine sehr schöne Gruppe haben, die eine sehr große, gute Größe hat. Und wir konzentrieren uns im Moment auf die sogenannte Quanteninformation. Das heißt, wir versuchen, die Quantenoptik so zu benutzen, die Quantenphänomene, die dort auftreten, um eben in der Kommunikation, um insgesamt der Informationsverarbeitung Fortschritte zu machen.
Das klingt auch sehr interessant. Vielleicht haben wir dann nochmal die Gelegenheit, Sie zu dem Thema zu befragen im Interview. Ich danke Ihnen schon mal für dieses Gespräch, wünsche Ihnen weiterhin viel Erfolg bei der Arbeit und hoffe, wir sprechen uns mal wieder hier.
Ja, vielen Dank.